wenn man halt einmal mehr hinguckt, dann sieht man so viele Ungerechtigkeiten.
Genau, es sind 30,9%, in der CDU, CSU sind es 20% und in der AfD sind es sogar nur knapp 11% Frauenanteil.
Persönlich glaube ich, wir würden, selbst wenn wir die Quote haben, würden wir ja nichts lösen.
Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Willkommen zurück bei Schräg im Stall. Heute mit der letzten Folge in diesem Jahr. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt. Das hier ist die allerletzte Folge. Ich weiß gar nicht, wie viel der war. Theoretisch müssten es ja 50 so um den Dreh Folgen sein. Und ich finde das schon atemberaubend, dass wir einfach jede Woche hier wieder sitzen und über politische Themen reden. Das ist ein bisschen wie Sport. Ein bisschen, das ist so zu unserer Routine geworden, so wie ich früher immer irgendwie dann...
Ja, wir spulen es auch wunderbar raus, auch selbst wenn wir uns streiten, ne?
Ja, und heute sprechen wir über, also wir sprechen natürlich nur über wichtige Themen in diesem Podcast, aber um ein vor allem für mich momentan sehr wichtiges Thema oder ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige, und zwar um, ja, sagen wir, Frauenquoten, Frauen im Bundestag, Frauen in der Wirtschaft. Und auch da war uns schnell klar, wenn wir beide als zwei Männer und vor allem auch zwei weiße Männer diese Folge machen, kommt das vermutlich nicht gut an. Und würde auch...
Mich doppelt belastet.
Ja, würde auch keinen Mehrwert mitbringen. Deswegen haben wir natürlich auch einen Gast heute wieder dabei. Und zwar die liebe Diana. Diana zur Löwen. Magst du dich mal selbst vorstellen? Ich meine, wir beide kennen uns schon, auch noch aus den Zeiten, in denen wir in Köln gewohnt haben. Aber vielleicht mal kurz für die dich noch nicht kennen.
Ja, sehr gerne. Also freut mich auch, dass ich hier in der Runde dabei sein darf. Ich glaube, das wird total spannend, gleich so ein bisschen zu diskutieren. Also ich bin Diana zu Löwen, 25 Jahre alt, jung, je nachdem. Habe in Köln BWL studiert und ich sage eigentlich auch immer, ich bin schon so eine Internet-Oma, weil ich schon seitdem ich 15 bin, Sachen ins Internet stelle. Mit YouTube hat es angefangen, Instagram. Früher war es auch sehr oberflächlich, würde ich sagen. Da habe ich viel über Beauty und Mode geredet. Und mittlerweile geht es halt auch um politische Themen.
Thomas, hast du schon mal etwas von Diana gesehen oder gehört?
Gehört, ja.
Noch nicht gesehen.
Ich habe noch nie gesehen, nein.
Weil ich glaube, ihr müsst auch unbedingt mal zusammen TikToks oder Reels produzieren.
Ja, das ist mir gerade eben schon aufgefallen.
Ja, aber dann natürlich nach dieser Folge, genau.
Ja.
Wie ist denn deine erste grobe Einschätzung? Ich meine, wir haben hier ganz tolle auch Papiere vorbereitet mit ganz vielen Zahlen. Aber wenn du dir zum Beispiel den Bundestag anschaust oder wenn du dir die deutsche Wirtschaft anschaust und den Anteil der Frauen, was sind das für Gefühle, die du da mitbringst?
Also auf jeden Fall, dass da Frauen noch immer unterrepräsentiert sind. Ich glaube, heute habe ich mir auch noch mal eine Statistik angeguckt zum Thema Unternehmensgründung, dass da halt unter 16%, glaube ich, der Gründer oder GründerInnen halt dann doch Frauen sind und der Rest sind dann doch eher Männer. Und ich glaube, im Bundestag weiß ich leider nicht genau die Zahlen, war es irgendwas mit
30%? Es sind 30,9%, in der CDU, CSU sind es 20% und in der AfD sind es sogar nur knapp 11% Frauenanteil. Aber ja, allgemein sind es 30%.
Bei der FDP sind es, glaube ich, 24-25%.
Ja.
Also
ja,
besser als die zwei schlechtesten, aber deutlich unter dem allemal schon schlechten Schnitt.
Ja.
Ja. Ja, und das ist also gerade wenn es hier um Quoten geht, ich meine, wir haben heute das Thema natürlich mit Hauptfokus auf Frauen, aber es ist ja nicht nur, also es gibt ja nicht nur ein Frauenproblem im Deutschen Bundestag, sondern auch andere Quoten, zum Beispiel auch wenn wir den Glauben anschauen, gerade der christliche Glaube ist sehr stark im Bundestag vertreten, also es sind 50%, ja,
knapp,
beziehungsweise 53% haben angegeben, dass sie dem Christentum angehören, aber da muss man auch sagen, 30% der Bundestagsabgeordneten, Abgeordnetinnen haben gar nichts angegeben. Also vermutlich sind da noch mehr Christen und Christinnen im Bundestag. Und auch das ist ja zum Beispiel, Muslime sind ziemlich unterpräsentiert.
Wie viel sollten denn drin sein aus deiner Sicht?
Das, also aus meiner Sicht ist ja immer so, also ich glaube, ich persönlich...
Wie viel sollten denn muslimischen Glauben haben im Bundestag? Wenn du das jetzt schon so provokativ sagst, dass zu viele Christen da drin sind.
Ich persönlich werde ja diese Quoten nicht festlegen. Also dann würde der Bundestag vielleicht auch ein bisschen blöd für einige aussehen, wenn nur ich den Bundestag bestimme. Aber man richtet sich ja immer nach dem gesellschaftlichen Anteil.
Ja, was glaubst du, wie ist der gesellschaftliche Anteil von Menschen mit muslimischen Glauben?
Doch, das weiß ich gerade gar nicht, die Zahl. Aber das ist auf jeden Fall deutlich über dem. Ich habe gestern noch mal recherchiert, über dem, der im Bundestag vertreten ist. Also ich glaube, es müsste das Doppelte nochmal draufgeschlagen werden.
Aber das mit der Statistik ist immer so schwierig, denn du hast deutlich mehr als 50% in Deutschland, die sich generell zum Christentum bekennen würden. Das heißt, also da ist beim Thema Religion, glaube ich, ist das große Problem nicht da. Ich sehe es eher bei der Frage Alter, wie viel Junge, wie viel Ältere, beim Thema Frauen und Männer. Und wahrscheinlich, wenn man dann wirklich reinguckt, Menschen mit Migrationshintergrund.
Ja, ja. Oder halt eben Hautfarbe oder auch sexuelle Orientierung. Ja. Das finde ich auch total wichtig. Also ich sehe das immer im Europäischen Parlament, da gibt es auch eine Abgeordnete, Terry Reinke, die sich quasi auch als queer bezeichnet. Und ich habe das Gefühl, wenn eben Leute wirklich auch von bestimmten Dingen betroffen sind, dass sie sehen, ihre sexuelle Orientierung wird nicht abgebildet, stehen die Menschen irgendwie natürlich viel mehr dafür ein. Und ich glaube, das wäre so schön, das auch im Bundestag mehr zu sehen, dass man da einfach generell mehr Diversität hat.
Ja, ja, kann ich nur unterstützen. Also ich meine, ich komme ja aus der Wirtschaft. Ich habe damals immer gesagt, die Wirtschaft muss das abbilden, was die Gesellschaft um sie herum repräsentiert. So, und dann reden wir über all diese Dimensionen. Aber was für mich natürlich genauso schwierig ist zu verstehen, und im Grunde das Problem ist zwar in Deutschland relativ stark ausgeprägt, aber eigentlich fast überall in Europa. Und überall auf der Welt. Ich meine, wenn du dann hinguckst, Frauen in den USA, die sind in 30% der Top-Jobs in der Wirtschaft. Ne? Ich meine, jetzt kann man sagen, 30%, wie toll, besser als 14%, aber eigentlich müsste man ja sagen, 50-50 irgendwo.
Ja.
Ja, das fängt halt ja auch eigentlich schon immer so ganz früh eben an, würde ich sagen, dass es, ja, dass Frauen manchmal Chancen abgeschnitten werden oder es einfach immer noch viele Modelle gibt, die es schwer machen, gerade dann das Thema Familie und Job zu vereinbaren. Und klar sagen dann viele, das können ja auch die Männer machen, aber es ist eben immer noch sehr, sehr schwierig, von dem Gebilde generell das zu schaffen, eben das zu durchbrechen, ne? Dass auch der Mann am Ende vielleicht, wenn wir jetzt von einer heterosexuellen Partnerschaft ausgehen, dass jetzt der Mann sagt, er tritt zurück. Und ich glaube, da muss eben schon ganz früh was geändert werden.
Also ich hab oft von Frauen gehört, ich bin ja viel in Frauennetzwerken auch unterwegs, da kommen dann so Aussagen wie, du brauchst halt den richtigen Mann.
Hm. Ja.
Oh, ja. Hallo! Ist das eine Lösung?
Ja, und das wiederum setzt ja auch Männer unter Druck. Also gerade wenn wir über Feminismus sprechen oder wenn wir zum Beispiel über so toxische Einstellungen von Männern reden, dann komme ich immer wieder auch zu dem Punkt, dass das ja Männern auch oft nichts bringt. Also wenn du als Mann das Gefühl hast, ich muss im Leben verpflichtet sein, stark zu sein und viel Geld nach Hause zu bringen, und Kinder und sowas, das macht man
nicht so gestört.
Nee, aber doch ja schon, weil gerade wenn es da mal ist, nicht jedem Mann geht es immer sehr gut, im ja, Gegenteil. Auch wir haben Gefühle. Und ich habe das früher auch oft gemerkt, dass ich sehr schnell das ein bisschen versteckt habe, nach dem Motto, ja, ein Junge, ein Mann ist hart und kennt keinen Schmerz. Aber um jetzt mal weniger über mein privates Leben zu sprechen, reden wir doch mal über die Frauenquote im Bundestag. Da kommt ja auch immer wieder der Begriff Paritätsgesetz ins Spiel. Was haltet ihr beide denn davon? Vielleicht mal Diana zuerst. Was wären deine Einstellungen? Bist du für eine Frauenquote im Bundestag?
Tatsächlich ja, weil ich das schon mal ein guter Schritt finde, eben sich zu bekennen. Ganz oft wird ja auch immer gesagt, es gibt halt keine Frauen, die sich für das Amt bewerben. Aber ich glaube, das schärft einfach den Blick, eben noch mal mehr zu gucken. Und deswegen finde ich das als ersten Schritt schon mal gut. Aber ich glaube, das reicht eben nicht, weil man ja löst ja dann trotzdem nicht so richtig das Problem irgendwie dadurch. Ne?
Meinst du auch so gesellschaftliche Strukturen, also dass das nur erstmal
genau
auf der Oberfläche behoben wird, aber der Kern viel tiefer? Ja, Thomas, was ist deine Einschätzung?
Nehmen wir mal weg, haben Menschen in dieser Republik das Recht, eine Männerpartei zu gründen?
Eine Männerpartei.
Oder eine reine Frauenpartei. Was es übrigens schon gab. Das heißt, und jetzt kommen wir nämlich zu den Tücken dieser ganzen Debatte um das Thema Paritätsgesetz.
Ja.
Damit tust du im Grunde die Freiheit von Parteien auszuhebeln, für eine bestimmte Thematik einzutreten.
Ja, so sieht der Verfassungsschutz das ja auch.
Nicht der Verfassungsschutz.
Entschuldigung. Aber in Brandenburg wurde das gekippt, oder? In Brandenburg hatte man.
In Brandenburg und in Thüringen.
Ja.
Sind diese Gesetze gekippt worden?
Ja.
Weil sie.
Von den Verfassungsgerichten.
Von den Verfassungsgerichten, genau, nicht, ja. Weil sie die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger einschränken, das zu wählen, was sie wollen.
Ah, krass.
Das ist. Ja, aber da stehen im Grunde zwei Grundrechte, stehen quasi in Kollision. Und das Verfassungsgericht in Brandenburg wie in Thüringen hat das, dieses Recht der Bürger, freie Entscheidungen zu treffen, für wichtiger eingeschätzt als das Thema der Gleichberechtigung der Frau. Und ich vermute, das wird beim Bundestag erst recht so gehen.
Aber ich finde, es wäre da ja einfach irgendwie trotzdem schön, ich weiß auch nicht, wenn man das in Unternehmen eben dann so macht, dass man sich einfach dazu bekennt. Als auch Unternehmen ist es ja auch ein Zeichen eben, dass man fortschrittlich ist und dass man sich eben doch generell auch vielleicht dann mehr für Diversität einsetzt. Und ich finde es irgendwie immer noch schockierend. Ich habe gestern auch bei einer Freundin von mir gesehen, die macht feministische Außenpolitik, dass selbst die deutsche Regierung jetzt irgendwie eine Summe von 400.000 Euro für einen antifeministischen Verein ausgegeben hat. Wo man so denkt, warum unterstützt man sowas, dass es immer noch so Initiativen gibt, die sich gegen Frauen aussprechen. Also das zeigt eben, glaube ich, dass diese Strukturen auch schon immer noch so von vielen Männern ja aktuell noch vernetzt sind, dass, also sonst würde sowas gar nicht durchkommen, wenn da genügend Frauen auch wären.
Ich bin voll bei dir. Ich bin seit 1996 kämpfe ich für Chancenfairness.
Ja.
Ich bin eigentlich ein ganz früher Mitstreiter und Streiter für dieses Thema. So, wir haben ja mit Mitte des letzten Jahrzehnts ist es gelungen, das Thema Quote im Aufsichtsrat zu machen.
Ja.
So, und da gab es ein fraktionsübergreifendes Bündnis der Frauen, die ganz stark dieses Thema gepusht haben. Als ich jetzt 2017 in den Bundestag kam, kamen mindestens 5 Frauen von damals zu mir und haben mir gesagt, wir wurden richtig an den Rand gedrängt in der Zwischenzeit. Mhm. Das heißt, dieses Gesetz ist irgendwo durchgesetzt worden, aber man hat die Frauen bestraft, indem man sie an die Peripherie gebracht hat. Also da wirken offensichtlich, da wirken archaische Kräfte mit. Ja. Denn es geht ja auch, sagen wir mal nüchtern, es geht um Macht.
Ja, total. Und ich glaube auch viele Männer wollen halt trotzdem ihre Privilegien nicht aufgeben oder erkennen das eben auch nicht. Ich finde schon, dass man eben immer noch ganz starke Unterschiede sieht. Selbst bei Frauen wird eigentlich immer irgendwas zum Aussehen kommentiert. Oder da wird eben gefragt, ja, also ich fand das auch spannend, dass es mir so mal hängen geblieben, als Dorothee Bär interviewt wurde in der ersten Lockdown-Phase, wo dann ein männlicher Reporter dann gefragt hat, ja, Frau Bär, wie machen Sie denn das jetzt mit Homeschooling und Ihrem Job? Und dann hat sie gesagt, ich beantworte das erst, wenn sie das auch meinen Mann fragen würden. Und so Fragen werden halt doch immer eher den Frauen gestellt. Und das muss sich einfach ändern. Ich glaube, das muss man halt eben schon irgendwie in der Schule, wenn man Kinder auch sozialisiert, da viel mehr eben auf Gleichberechtigung achten, damit diese Strukturen nicht so weiter durchgesetzt werden und Männer da auch sensibler für werden.
Also ich finde natürlich, aber die Tatsache, dass jetzt 2 Verfassungsgerichte so ein Gesetz gekippt haben, heißt ja nicht, dass der Anspruch falsch ist.
Ja.
Na, das ist, ich glaube, das Ziel ist ja, da sind wir uns alle einig. Ne? Die Frage heißt, was geht auf dem Boden der Verfassung?
Aber mich würde da auch mal interessieren, wer jetzt die Richter waren oder RichterInnen.
Ob da das haben wir jetzt leider gerade keine Informationen, das müssen wir jetzt auch nochmal recherchieren. Ich finde es übrigens sehr interessant mit Dorothee Bär. Ich habe ein ähnliches Interview mal mit Pamela Reif gelesen. Kennst du Pamela Reif?
Nein.
Habe ich mir schon gedacht.
Wir haben einen Generationen-Podcast.
Genau. Sie hat gerade jetzt in der Corona-Zeit einen totalen Boom auf ihren Social-Media-Kanälen auf YouTube gehabt. Sie macht vor allem so Home-Workouts, also alles, was um Sport geht. Und jetzt, wie gesagt, in Corona, man konnte nicht ins Fitnessstudio gehen, sind ihre Home-Workouts durch die Decke gegangen. Und ganz viele, gerade auch klassische Medien, die über sie berichtet haben, haben immer wieder diesen Fakt relativ früh genannt oder sogar in die Headline gepackt, dass sie auch ein Abitur gemacht hätte und das, glaube ich, sogar auch mit 1,0 bestanden hätte, was aber vollkommen irrelevant ist für das, was sie momentan tut. Also ich finde das super, dass sie Abi gemacht hat, gönne ich ihr auch, aber für das, was sie da aufgebaut hat, ist das gar nicht wichtig und wurde dann also immer nach
dem Motto... Keine professionelle Wertschätzung.
Ja, es wurde nach dem Motto, sie ist nicht quasi das irgendwie, in Anführungszeichen, das dumme Blondchen, was ein bisschen Sport vor der Kamera macht, denn sie hat auch Abitur. Was aber, also sie war auch niemand, also niemand hätte das je in Frage gestellt, auch ihre Kompetenz. Nee, aber wenn du jetzt davon, also du bist dann halt nicht für so ein Paritätsgesetz, beziehungsweise du siehst dann Quoten auch ein wenig kritisch.
Nein, die Frage heißt ja, welche Bedeutung hat unsere Verfassung?
Mhm.
Also ich meine, die.
Aber ist das nicht auch wieder am Thema jetzt so ein bisschen dann so, sich so an, so ein bisschen so
Whataboutism? Also ich finde, wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen in den Parteien. Also ich bin ja sehr intensiv in meiner eigenen Partei, die da zum Teil wirklich nicht gut performt.
Ja.
Ne, bin ich ja auch am Ringen und kämpfen, seit ich dabei bin.
Mhm.
Aber eine andere Frage heißt, wir haben in Deutschland eine Demokratie, die basiert auf einer Verfassung. Wenn Parlamente etwas festlegen, dann ist das in Ordnung. Aber jeder hat das Recht, bei der Justiz, beim Verfassungsgericht Beschwerde einzulegen. Das ist der Ausgleich unserer Mächte in der Politik. So, jetzt eine interessante Frage. Wer sitzt da drin? Ja, klar, denn natürlich, man sieht es ja in den USA, die Ruth Ginsburg wurde ersetzt durch eine Ultra, als sie gestorben ist, wurde ersetzt durch eine ultrakonservative Richterin. Und damit shiften sich auch die Einflussverhältnisse in einem solchen Verfassungsgericht. Also auch da ist dann die Frage der Diversität.
Aber heißt, wir brauchen eine Quote in den Gerichten, wäre das dann eher dein Ansatz? Oder nein, wie willst du denn konkret dafür sorgen, dass zum Beispiel so eine Ungleichheit, also wenn du nicht für eine allgemeine Quote...
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Wähler die Parteien bestrafen. Das dauert zwar ein bisschen länger,
mhm,
aber es stiftet auch weniger Unfrieden. Denn wenn man sieht, welche politische Auseinandersetzung gerade in Thüringen um dieses Gesetz geführt worden ist. Ich finde, dass da wird im Grunde wirklich ein Thema aufgerührt, das man maßvoller gestalten könnte. Also ich bin persönlich, glaube ich, wir werden, selbst wenn wir eine Quote haben, werden wir ja nichts lösen.
Ich glaube, dass die Quote eben schon mal so ein Zeichen ist, weil man hat ja all die Jahre halt schon gesehen, dass sich nichts verändert hat, und ich glaube, das wäre eben so ein erstes Zeichen auch der Anerkennung, weil man eben, ich finde es so spannend jetzt auch gerade so zu Corona auch zu sehen, wie eben Länder da agieren, die auch mehr Frauen in der Regierung haben, und ich würde mir das so wünschen, dass eben Deutschland da auch noch offener ist. Klar, wir haben eine Kanzlerin, da kann man jetzt auch wieder das
Recht nehmen. Wir haben viele Ministerinnen.
Aber wir haben trotzdem immer noch viel, viel zu wenig Diversität, und ich glaube, das wäre total bereichernd eben für Deutschland. Und ne, wir haben ja zu Anfang auch gesagt, dass es eigentlich schön wäre, wenn eben dann auch das Parlament quasi die Bürgerstruktur abbildet. Und das ist ja einfach nicht gegeben.
Ich unterstütze jeden Weg, der verfassungskonform ist.
Hm.
Das ist, also, aber wir können nicht einfach, wenn wir uns was wünschen, an der Verfassung rumschrauben. Hm. Also das halte ich schon für problematisch. Sondern ich wünsche mir einen Weg, und wenn wir das rechtlich finden, das auf dem Weg zur Parität hilft, dann unterstütze ich das. Aber ich unterstütze keine jugendliche Naivität, die einfach sagt, jetzt machen wir Verfassungswidriges. Denn die Verfassung ist im Grunde das, was dieses Land, wenn alles andere versagt, zusammenhält.
Ja. Diana, was mich mal interessieren würde, fühlst du dich denn vertreten, zum Beispiel durch den Deutschen Bundestag? Also mir geht es so gerade auch im Blick auf den Altersdurchschnitt. Ich meine, oft jungen Leuten wird gesagt, dass Philipp Amthor irgendwie unsere Hoffnung sei, wo ich mir denke, nein, Hilfe, schrecklich, also nur weil er etwas jünger ist als die anderen.
Yeah.
Wie siehst du das denn? Also fühlst du dich vertreten im Deutschen Bundestag?
Also ich würde sagen, natürlich ne, altersmäßig auf gar keinen Fall. Ich glaube, es gibt schon einzelne Beispiele oder auch Abgeordnete, die ich so inspirierend finde oder wo ich auch das Gefühl habe, ja, dass ich dankbar bin, dass die da sind. Ich würde sagen, mehr fast sogar noch im Europäischen Parlament. Ich habe das Gefühl, da könnte ich jetzt auch mehr Beispiele auch nennen von Frauen, die da schon viel vorangetrieben haben. Und ich glaube, da ist es eben auch ganz spannend, dass man vielleicht auch manche Konzepte so ein bisschen überdenken kann. Also zum Beispiel eine Frau, die ich unglaublich inspirierend finde, ist Verena Pauster. Ich weiß nicht, sagt ihr euch was?
Doch, die liegt sogar da vorne in einer Zeitschrift, wo sie auf dem Titelblatt ist. Gerade eben noch gesehen.
Und ich weiß gar nicht, wie sie das letztens bezeichnet hat, aber man sieht ja auch immer mehr, dass eben junge Menschen durch Social Media versuchen, eben bestimmte Gesetze in den Bundestag so reinzudrücken. Und dass man eben auch nicht nur auf die Abgeordneten hört, sondern auch wirklich die Meinung von außen viel mehr einbringt und da auch mal Expertinnen noch mehr auch reden lässt im Bundestag.
So, und jetzt kommen wir möglicherweise zu neuen Wegen. Also, ihr wisst ja, Irland ist ja ein erzkatholisches Land. Und die Schwulenehe und das Thema Abtreibung waren ja lange Zeit verboten. Und dann wurde ein sogenanntes Bürgerparlament neben dem Parlament geschaffen, das über viele Monate hinweg diese Fragen diskutiert hat. Und dieses Bürgerparlament war so zusammengesetzt, wie die soziale Zusammensetzung in Irland ist. Man hat es weitestmöglich so versucht, so hinzukriegen. So, die hatten zwar keine Macht, aber sie hatten Reputation. Und die haben den Vorschlag gemacht, die Abtreibungsgesetze radikal zu reformieren. Und da ist eine Veränderung reingekommen. Also wahrscheinlich, manchmal, wenn du erstarrte Systeme nicht ändern kannst, die Erfahrung habe ich auch in der Wirtschaft gemacht, muss man manchmal Innovationslabore nebendran setzen. Ja. So, und das wäre zum Beispiel eine Sache, da würde ich sofort mitmachen.
Das Gleiche habe ich, also was Ähnliches habe ich diese Woche versucht, ein wenig mit voranzutreiben. Es geht gerade eine Petition rum, wo es um einen BürgerInnenrat für Klimapolitik aufgestellt werden soll. In Frankreich gibt es das zum Beispiel schon. Und das fand ich ganz erstaunlich. In Frankreich wurde natürlich auch dieser BürgerInnenrat relativ zufällig dann ausgewählt, also dass auch dann versucht wird, die Gesellschaft im Gesamten abzubilden. Und die Entscheidungen, die aber daraus folgten, waren relativ stark. Also das hätte auch Fridays for Future alles so aufstellen können. Also zum Beispiel ging es darum, dass Menschen keine Lust mehr auf Inlandsflüge hatten und solche Themen. Also auch die allgemeine Bevölkerung, weil dann natürlich auch gerade, wenn es um Klimapolitik geht, dann kommen ja oft sehr viele kritische Stimmen. Ja, und wenn jetzt nur Menschen wie zum Beispiel Luisa Neubauer bestimmen können, so was dürfen wir dann noch hier in Deutschland, dürfen wir gar kein Auto mehr fahren und alle Flughäfen machen dicht. Nein, die Allgemeinheit, man hat versucht, das allgemeine Bild hier abzubilden, hat sich dagegen entschieden, dass zum Beispiel mehr in den Flugverkehr investiert wird. Und
hätte ich ein TGV, würde ich das auch machen.
Ja.
Ja.
Aber da muss man halt auch wirklich was ändern, ne? Und eben auch zum Beispiel die öffentliche
Verkehr. Du musst immer den kulturellen Kontext eines Landes. Ist immer doch klar, wenn du heute einen Zug hast, der von Nizza bis nach Paris in 3,5-4 Stunden durchzieht, dann sagst du doch, also brauche ich überhaupt nicht fliegen.
Aber dann muss man das eben ausbauen, weil ich finde das auch total wichtig, dass man auch erkennt, glaube ich, so ja, Privilegien, die wir hatten, so ein bisschen zurückzutreten. Also ich bin früher, also so vor 5 Jahren, bin ich auch voll oft leider inlands geflogen, weil ich das immer so cool fand. So eigentlich, ne? Und da hat man sich aber noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Und jetzt kann ich das zum Beispiel so leicht streichen. Und ich glaube, wenn auch andere wichtige, beschäftigte Menschen ihren Stundenplan mal ein bisschen ändern würden, dann würden die das auch schaffen, anstatt von A nach B zu fliegen, Zug zu fahren.
Ja, was wir jetzt natürlich, also wir haben natürlich Thomas jetzt hier auch in dem Podcast nicht so stark vorgestellt. Also Thomas war mal Vorstand bei der Lufthansa. Ja. Und immer, wenn es nur so ganz leicht in so eine klimapolitische Richtung geht oder auch ums Fliegen geht, heißt, zucken wir beide so ein bisschen zusammen.
Nee, ich hätte überhaupt kein Problem. Ja. Also ich war 10 Jahre bei Lufthansa.
Ja.
Wenn die Bahn wirklich zügig wäre und serviceorientiert.
Zügig, wollte
ich. So, dass ich nicht zurückstecken muss bei der Qualität der Toiletten, beispielsweise.
Ja.
Also es gibt so ein paar. So, dann hätte ich überhaupt kein Problem, wirklich zu sagen: Lufthansa, stell doch deine sowieso, die verdienen ja auch kein Geld bei den Inlandsflügen.
Ja.
Da bin ich wirklich pflegeleicht. Aber ich der Vergleich einfach mal zu vergleichen, Frankreich mit Deutschland und dann nicht zu sagen, wie ist dann die Verkehrsinfrastruktur, da fehlt halt was.
Ja.
Fabian.
So, ich wollte, Moment, schau mal, ich hab jetzt auch, ich wollte nur eben, weil es um BürgerInnenräte ging, ja, mal dieses Beispiel aufbringen, dass da, genau, dass ja, da, ja, was wären denn, ich meine, ich sag's ja immer wieder, ich mache ja einen Podcast mit einem Bundestagsabgeordneten und viele ja gerade auch BürgerInnen, die man, ich sag mal, in die Mitte in Deutschland kategorisieren würde, beschweren sich, ja, man kann doch mit den ganzen PolitikerInnen gar nicht mehr sprechen, die hören einem doch nicht zu. Ich hab dich ja Gott sei Dank hier sitzen. Thomas, was sind denn deine konkreten Forderungen oder wie würdest du das ganze Thema Ungerechtigkeit, gerade auch mit dem Fokus auf Frauen, auf Diversität in der Politik, aber auch in der Wirtschaft angehen? Ich meine, in der Wirtschaft hast du es ja auch schon oft, zum Beispiel bei der Telekom.
Ich hab's angegangen.
Oder zumindest angegangen hast, dass es versucht. Ja.
Was heißt angegangen?
Ich habe eine Quote gesetzt, mhm, und habe gleichzeitig die gesamte Personalpolitik reformiert.
Welche Quote hattest du damals? Also es geht
30% im Führungskommando.
Bei der Telekom war das, ja.
Und wir hatten 13%. Mhm. Sind jetzt bei 27%. Ja. Mhm. Also ich bin ja schon lange weg. So, die und habe aber gleichzeitig, und das ist der entscheidende Punkt, deswegen sage ich ja auch, diese neurotische Fixierung auf die Quote, die lässt wirklich das kulturelle Arbeiten wirklich geht dabei vor die Hunde. Denn ich habe eine Erfahrung gemacht, wenn du nicht Kulturarbeit von unten machst, dann hilft dir die Quote nur, dass ein paar mehr Frauen in mächtige Positionen kommen. Aber es gibt keinen Trickle-Down-Effekt nach unten. Mhm. Das heißt, mehr Vorständinnen, mehr Aufsichtsräte haben bisher nicht dazu geführt, dass die Situation für die vielen Frauen besser geworden ist. Mhm. So, bin ich deswegen gegen die Quote? Nein, ich habe sie ja selber eingeführt. Aber ich sage immer, wir müssen, wenn es nicht gelingt, Und das hat ganz viel mit der Qualität der Personalabteilungen zu tun, die zum Teil verludert sind, die zum Teil halt schöne Broschüren machen zum Thema Chancenfairness, aber nicht zum Beispiel die Assessment Center umgestalten, die Kompetenzkriterien genderneutral definieren. Na, da sind im Grunde die Themen drauf, die sehr, sehr maskulin sind.
Ja. Ja.
Und all das, und das habe ich gemacht. Und deswegen sage ich immer, wer sozusagen an einer wichtigen Veränderung nur an einer Stellschraube dreht, ist ein Klempner.
Ja, und oder eine Klempnerin, um hier mal eben.
Ja, ich habe das jetzt mal bewusst beim Klempner gelassen. Mhm, so, weil wir müssen das Thema von beiden Seiten anpacken. Das heißt im Klartext, ich bin auch jemand gewesen, der sich für Zielgrößen bei der FDP ausgesprochen hat. Ich habe da bei dem Thema verloren. Wir haben Zielvereinbarungen gemacht. Ich hätte gerne, dass man sozusagen Zielgrößen hätte. Aber ich habe immer gesagt, dann müssen wir in der Art, wie wir neue Mitglieder mit denen umgehen, verändern. Wir müssen die Zeiten, wo wir unsere Sitzungen legen, müssen wir verändern. Ja. Berufstätige Frauen wollen nicht bis nachts um 11 in biergeschwängerten Hinterzimmern hocken. Ja, die Art und Weise, wie Männer ihre Monologe halten, jetzt halte ich gerade selber ein. Ne? Ja, aber all das müssen wir, das ist Kulturpolitik für mich.
Ja.
Und das oben hilft, um das unten zu ermöglichen, und das unten hilft, das oben zu ermöglichen.
Ja, gib mir deinen Monolog doch mal an Diana.
Ja, weil ich glaube, was du gesagt hast, mit, dass man auch mehr Frauen eben, ich glaube, man muss sie auch mehr unterstützen, als das irgendwie als so ein Problem zu sehen. Ich glaube, bei so vielen Jobs, wo ich das auch von Freundinnen zum Beispiel erfahre, sehe ich halt, ab einem bestimmten Alter wird halt dann doch irgendwie versucht rauszufinden, ja, möchte sie denn Kinder bekommen? Wie sieht das dann eben aus mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Und dass man da das irgendwie schafft, ich glaube, das ist auch irgendwie finanziell stemmbar, Frauen viel besser zu unterstützen, oder dass man auch die Option hat, vielleicht Jobs aufzuteilen für eine gewisse Zeit, die dann eben eine Frau machen kann, die vielleicht im Mutterschutz ist und die sich das dann aufteilen kann mit einer anderen Person, dass das eben besser vereinbar ist. Und ich glaube, das hört sich erst immer nach sowas an, dass das nicht, ja, dass das eher eine Einschränkung ist, aber vielleicht ist es ja am Ende auch eine Bereicherung eben.
Ja, aber das ist richtige Kulturarbeit.
Ja, aber also, das
hätte doch nicht die Mittel. Vorgesetzte Männer wie Frauen im Grunde sagen, das unterstütze ich. Das will ich.
Ja.
So, und wenn sowas passiert, dann gerne auch noch die Quote, die das Ziel ist. Ne?
Ja.
Sozusagen, aber du willst ja einen Tannenbaum haben, wo überall Kerzen brennen, nicht nur ganz oben ein.
Ja.
Ne? Also, und das, da müssen wir anders rangehen. Und das sind für mich natürlich wirklich die Skandinavier sind für mich da Vorbild, weil die gestalten Arbeitswelten so, dass sie für Männer wie für Frauen zuträglicher sind.
Ja.
Und sie sind auch kooperativer in der Gestaltung der Arbeitsorganisation. So, da tun wir uns extrem schwer in Deutschland.
Aber würdest du dann sagen, dass solange diese Arbeitswelten hier in Deutschland nicht geschaffen sind, Quoten notwendig sind oder dass es quasi eine Quote wie eine Überbrückung ist, nach dem Motto, wir befinden uns hier gerade noch im Bau und solange haben wir eine Übergangslösung und das ist die Quote?
Also man kann gern Pseudomaßnahmen machen, Symbolpolitik, ja, wird da sowieso in Fülle gemacht, aber man lügt sich in die Tasche, wenn man sagt, man verändert was.
Aber hättest du jetzt eine konkrete Idee, weil du hast jetzt ja auch viel von Kulturarbeit quasi gesprochen, was sich da auch im Gesetz dann vielleicht ändern müsste, wie man das eben dann doch schaffen kann, dass ja mehr Frauen generell einfach Chancen bekommen und diese, sagen wir mal, alten weißen Männerstrukturen so ein bisschen gebrochen werden?
Also ich bin, ihr jungen Leute, ihr seid ja immer so gesetzesgläubig. und eigentlich die allermeisten Gesetze kriegen schlechte Noten hinterher, weil sie nicht das umsetzen, was.
Aber man sieht ja so auf Goodwill von den Leuten zu hoffen, das bringt ja halt eben nichts. Und irgendwo ich muss sagen, es ja dann.
Also Gesetze sind oft so die letzte Hoffnung, die also junge Menschen wie wir noch haben.
Nein, ich habe erstens fürs Politiksystem habe ich ja Stellschrauben genannt. Also beispielsweise ein Bürgerparlament parallel zu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein Open Space gibt im Parlament, wo solche wichtigen Themen unabhängig vom Parteibuch diskutiert werden. So, das gleiche Thema mit der Frage Zielwerte in politischen Parteien. Ich finde es wunderbar, dass die Grünen es geschafft haben, das in ihre Statuten zu verankern. Das ist sozusagen, ja, und offensichtlich der Zeitgeist lohnt es ihnen ja.
Ja.
So, das muss man muss es wirklich so sehen. So, aber und da kann natürlich können andere Parteien davon lernen. Da gucken die manchmal ganz neidisch hin. Also es ist ja deutlich, was im Politiksystem machbar ist. Ich würde nur nicht an der Verfassung rumschrauben.
Mhm.
So, das ist das eine. Und was die Arbeitswelt betrifft, da gibt es Bücher auf und runter. Wir sind keine Erkenntniszwerge, sondern wir sind Umsetzungszwerge.
Mhm.
Und eigentlich von der Erkenntnis wissen wir alles, was zu machen ist. So, jetzt geben wir ein Beispiel. Jetzt wollte der Arbeitsminister das Recht auf Homearbeit. Aber was hat er gemacht? Er hat im Grunde nicht deine Freiheit gefördert, sozusagen, wann du möchtest, ob vielleicht an 40 Tagen, 80 Tagen, sondern hat gesagt, an mindestens 24 Tagen. Das heißt, er hat nur in der Logik der industriellen Arbeit gedacht. Der hat nicht in der Logik der Wissens- und Kreativarbeit gedacht. So, eigentlich müsste man wirklich hart wie in Holland die Arbeitgeber verpflichten, zu begründen, warum sie es ablehnen.
Mhm.
Also die Beweispflicht richtig umkehren. Davon bin ich ein Freund. Da schreit der Mittelstand im Augenblick, mich stört das überhaupt nicht.
Ja, was mir gerade nochmal eingefallen ist, so zum Thema, um auch mal das Thema Quote ein wenig abzuschließen, woran wir ja auch, glaube ich, oft auch Männer nicht denken. Wie fühlt sich das denn überhaupt an, wenn man quasi dann am Ende eine Quotenfrau ist? Also wenn man vielleicht auch das Gefühl hat, okay, habe ich den Job jetzt wirklich bekommen, weil ich die Beste war im Vergleich zu meinen anderen BewerberInnen? Oder hat man mich gerade eigentlich hier nur zum Beispiel im Öffentlich-Rechtlichen in eine Sendung gesetzt, weil es so viel Kritik gab, dass irgendwie die ARD nur aus Kai Pflaume und Herrn Hirschhausen und den üblich bekannten besteht? Also auch mal die Frage an dich, Diana. Angenommen, du würdest jetzt einen Job bekommen und ein Amt antreten, um eine Quote zu erfüllen. Wie geht es dir mit so einem Gedanken?
Also klar, man könnte jetzt sagen, zu Beginn ist es irgendwie wahrscheinlich schon ein komisches Gefühl, aber es ist halt eben auch eine Chance. Und ich finde es auch manchmal, ich sehe das halt auch selbst in meinem Arbeitsumfeld, dass man das irgendwie auch braucht, weil, also da kann man jetzt auch nicht so pauschalisieren, aber ich sehe das leider doch oft, dass auch öfters Frauen manchmal so ein bisschen zaghafter noch sind. Ich hatte das letztens, wo ich so ein Projekt umsetzen will, da geht es um Finanzen und die Person, die eigentlich im Mittelpunkt steht, ist ein Mann, aber die haben auch Frauen im Team und ich habe gesagt, ich würde gern mit der Frau im Team das umsetzen und auch, dass sie mehr in die Öffentlichkeit tritt. Und dann war das erst so, kann ich das? Aber eigentlich braucht es auch eben Leute von außen, die kommen, ich möchte halt jetzt eine Frau noch mal haben, weil den Mann, den sehe ich schon die ganze Zeit. Und ich glaube, am Ende ist es dann für alle halt eine Chance. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, eine Quotenfrau zu sein oder sich so zu bezeichnen, weil es halt einfach eine Tür öffnet.
Also ich würde immer, ich würde auch immer dafür plädieren, dass sich Unternehmen selber Quoten setzen. So, ich finde es auch in Ordnung, dass es eine Aufsichtsratquote gab. So, aber die hat halt, ist ganz nüchtern, sie hat nicht das erfüllt, was man versprochen hat. Mhm. Na, sie hat nämlich gesagt, sie öffnet weiteren Frauen die Tür. Ist nicht passiert. Na, also, und also man muss ja irgendwo erkennen, was greift und was greift nicht. Also ich würde beispielsweise als junger Mensch, ich würde nur, wenn ich so das sehr stark, diese Interessenlage habe, würde ich nur in Firmen reingehen, von denen ich glaubhaft weiß, dass sie Diversität leben und Chancenfairness. Ja. Da wird übrigens ganz viel geschwindelt. So, und aber da vom Hörensagen weiß man ja von Freundinnen und Freunden, da ist es wirklich ernst mit dem Thema. Ich würde die anderen Firmen links liegen lassen. Ja, wirklich. Und damit ihn am Markt bestrafen. Also ich bin ja, ich war früher auch viel staatsgläubiger, als ich ganz so 16 war.
Ja, wo du sagst immer, als du jung warst du ein sehr linker, kommunistisch geprägter Hund.
Da denkt man ja nicht an die Kräfte, die in der Gesellschaft sind, die was bewegen können. Ja. Da denkst du, der Staat soll es richten. Oder ich will einen Staat haben, der. Ne? Aber ich meine, das, was du dem Staat gibst, gibt er dir nie mehr zurück. Das heißt, die Freiheit, die er nimmt, die behält er. So, und deswegen bin ich eigentlich immer jemand, der sagt, schauen wir doch, dass wir die Kräfte in der Wirtschaft, in der Verwaltung, in der Wissenschaft aktivieren. Ich kann dir ein Beispiel geben. Mhm. Ich setze mich jetzt seit 3 Jahren ein für Wissenschaftlerinnen in den Forschungseinrichtungen und Hochschulen. Ich bin Sprecher für Bildung und Forschung in meiner Partei. Dann habe dieses Thema Diversity gepackt. Denn du siehst an den W3-Professuren, C3-Professoren siehst du, dass die Frauen immer die niedrigsten Professorenstufen kriegen. Und du siehst, dass sie häufig gemobbt werden. Da gibt es empirische Analysen. Es ist eine Männerdomäne. Ich habe den Tag gestern und vorgestern damit verbracht, mit Wissenschaftsgranden die anzurufen und lange zu diskutieren und zu sagen, seid endlich bereit, eine qualitative Analyse zu machen, woran es liegt, damit Frauen zum Wort kommen. So, das heißt, ich erlebe mich auf dem Gebiet sehr handlungsfähig. Ich hatte gestern Abend um 21 Uhr eine große Freude, als jemand sagte, ich stehe an ihrer Seite. So, und da müssen Männer wie Frauen dafür kämpfen, dass in jedem Sektor, die haben auch Quoten in der Wissenschaft. Aber es bewegt sich nichts. Du wirst auch nicht sanktioniert, wenn du das nicht erreichst. Na, was machst du im Wissenschaftssystem, wenn nicht genügend Frauen Wissenschaftlerinnen sind und befördert werden?
Ja.
Wie gehst du damit um? Also du musst den gesellschaftlichen Druck reingehen. Übrigens, da sind die Grünen und die Linken die allervollsten Säcke an Warum? Dem Thema. Nee, da bin ich nämlich ganz oft allein. Ich habe das Thema behinderte Menschen.
Ja.
Bei Fraunhofer und Max Planck. Das ist nicht vergleichbar mit Frauen, denn Frauen sind 50% der Bevölkerung. Also da reden wir über was anderes. Aber die haben meinen Antrag abgebügelt, obwohl Personalvertreter den unterstützt haben. Also ich sage, also Politik und Realitätsgestaltung sind manchmal zwei ganz unterschiedliche Felder. Da habe ich bittere Erfahrungen gemacht.
Ja, ich würde das Wort gerne nochmal, ich muss nämlich auch so ein bisschen hier auf die Uhr schauen. Und wir sind eigentlich schon gerade knapp drüber, aber ich würde gerne dir, Diana, nochmal das Schlusswort geben. Ich meine, wir haben ja jetzt viel über die Ungleichheiten, auch, also nicht nur von Frauen, sondern allgemein von der Gesamtbevölkerung, dem Abbild der Gesamtbevölkerung auch im Bundestag gesprochen. Was ist denn dein Wunsch oder wofür, ich meine, du bist ja auch, also man kann schon sagen, du kämpfst, so wie wir ja auch kämpfen. Ja. Wofür kämpfst du denn vor allem auch 2021?
Also ich würde sagen, das Thema Gleichberechtigung, das ist mir eben schon ganz, ganz wichtig. Und wenn man halt einmal mehr hinguckt, dann sieht man so viele Ungerechtigkeiten. Ich habe auch dieses Jahr so einen Ratgeber für Frauen geschrieben, wo es auch darum geht, dass Frauen ihren eigenen Körper besser kennenlernen können. Und habe mich dann auch mehr mit dem Gesundheitssystem zum Beispiel auseinandergesetzt. Und da merkt man halt auch, dass das Thema zum Beispiel Gendermedizin, dass da eigentlich so wenig untersucht wird. Und ich meine, Frauen haben halt eben eine Gebärmutter und sind halt hormongesteuert und es wird trotzdem nicht untersucht und das ist lebensgefährlich. Und so Sachen, dass das eben nicht sowas ist, wo dann immer gesagt wird, ja, ach, da muss man sich nicht so anstellen. Nee, dass man das eben erkennt, dass es Unterschiede gibt, die aber auch natürlich Vorteile mit sich bringen. Also, dass Frauen vielleicht anders entscheiden, ist ja auch gut. Und dass man das irgendwie mitnimmt und dass einfach auch sich mehr Männer als Feministen bekennen. Ich glaube, das fände ich irgendwie cool.
Siehst du mich als Feministin alle?
Ich würde jetzt noch nicht sagen, ich weiß nicht, würdest du dich denn als Feminist bezeichnen?
Ich sage, ich bin liberaler Feminist.
Ja, das ist doch gut.
Ja.
Dann muss man es nur am besten so vor die Tür noch hängen.
Schreibst du mit dir hier so an deine Ja, aber ich bezeichne mich ja auch immer als Feminist. Das ist übrigens eine spannende Sache, das merke ich auch immer wieder, gerade bei vielen Männern, aber auch bei Frauen, die zucken dann so ein bisschen zusammen, wenn es darum, weil sie Feminist, diese oder Feminist, das Wort immer als so sehr radikal empfinden. Und ich bezeichne mich übrigens, glaube ich, seit ich 14 oder 15 bin, wo ich übrigens noch kaum ein Wissen eigentlich über Feminismus hatte, aber so vom grundsätzlichen Gedanken eigentlich gesehen habe, okay, das ergibt Sinn und sage auch schon seitdem, dass ich Feminist bin. Nee, aber stimme ich dir auch vollkommen zu, gerade was die Medizin angeht, habe ich letztens auch noch einen Artikel drüber gelesen. Es ist ja also totaler Schwachsinn, dass man da nicht weiter forscht, gerade wie gewisse Medikamente sich auf den weiblichen Körper und nicht nur auf den männlichen Körper auswirken.
Und auch die Pille für den Mann, also das könnte man auch mal auf den Markt bringen.
Ja, auch wenn es um Verhütungsmittel geht, das ist, ich glaube, da müssen wir aber auch nochmal eine gesonderte Folge machen. Das ist ein super spannendes Thema.
Schaut euch meine Rede an. Ich halte heute Abend um 18 Uhr eine Rede zum Thema Genderforschung.
Oh, ja da schalten wir ein.
AfD.
Das ist schön.
Ja, das ist so.
Das ist schön. Ich überlege mir gerade, wenn dieser Podcast rauskommt, hast du diese Rede schon gehört. Aber das bedeutet, man kann sie natürlich sich nochmal anschauen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich bin natürlich gerade auch wieder bei diesem Thema gespannt auf die Reaktion von den Zuhörer und Zuhörerinnen. Könnt ihr uns wie immer auf allen Kanälen auch gerne mitteilen. Und ich bin definitiv dafür, dass wir nochmal eine zweite Folge hier mit dir
machen. Über Verhütung.
Genau, zum Beispiel über Verhütung, über auch Medikamente, über allgemein, dass das ganze Thema Gesundheitswesen in auch Bezug auf Gleichstellung.
Vielleicht können wir ja mal ein Gesetz verändern, das finde ich cool.
Das wäre ja. Ja. Ich glaube, davon träumt Thomas auch noch im Bundestag. So, und damit sage ich jetzt mal ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.